Hey, grüß dich! Willkommen zum Podcast Blogbuch einer Reise. Der Podcast, der mich auf meiner neunmonatigen Reise durch Österreichs 9 Bundesländer begleitet. Ich mache mich auf die Suche nach Österreichs besten Feinkosthändlern, außergewöhnlichen kleinen Produzenten, den sehenswertesten Märkten jeder Region und genau den Menschen, die ihr Leben dem Motto Qualität vor Quantität gewidmet haben. Hallo, mein Name ist Melanie und ich bin heute vor Ort in Obertrum beim Hofladen Jogelbauer. Heute teile ich mit euch ein spannendes Interview mit Katharina. Möchtest du dich kurz selber vorstellen?
Hallo, grüß euch. Ich bin die Katharina Hofer, die Jogelbauerin aus Obertrum. Wir sind Biobetrieb seit 1979 und seit 1986 haben wir unseren Biohofladen schon.
Wie hat das alles begonnen?
Angefangen hat es 1986. Meine Schwiegermutter Maria ist damals zu einer Gruppe gegangen, Mütter für atomfreie Zukunft. Und die Frauen haben sich für alles Mögliche interessiert, für die Herkunft der Lebensmittel zum Beispiel. Und da ist zum Beispiel auch besprochen worden, warum kann man beim Bauern nichts mehr kaufen. Maria, würdest du Produkte für uns machen? Wir kaufen gerne einen Topfen, wir möchten gerne Milch haben und Eier und eine Butter auch noch. Und so sind wir eigentlich zur Direktvermarktung gekommen.
Ihr habt ja wirklich einen Allround-Betrieb, wenn ich das so sagen kann. Ihr habt selber Gemüse, ihr habt die Kühe, die was wir gerade vorher beim Rundgang gesehen haben, die was du mir gezeigt hast. War das von Anfang an so, dass ihr so viel auf einmal produziert?
Also eigentlich ist der Betrieb gewachsen. Milchkühe haben wir immer schon gehabt, es ist da typisches Grünland bei uns heraus. Also Milchbauern gibt es bei uns noch viele. Die Direktvermarktung ist dann eben 86 dazugekommen. Dann haben die Leute nachgefragt, sie würden gerne ein Brot kaufen, sie würden gerne Gemüse haben. Und es gibt auch andere Bauern, die was produzieren, können sie ja nicht die Sachen von dem anderen auch noch dazu nehmen. Einfach, dass man zu einem Bauern fährt und das Einkaufskörperl sozusagen vollkriegt. Dass man nicht zu 7 verschiedene Stellen fahren muss oder zu 7 verschiedene Bauern, damit man seinen Einkauf erledigen kann, sondern einfach ein entspanntes Einkaufen, einmal fortfahren, Einkaufskörperl voll und wieder heimfahren.
Wer arbeitet alles mit dir hier im Betrieb und im Hofladen?
Wir sind zu viert, mein Mann und ich. Die Schwiegereltern, die waren zwar schon in Pension, aber die arbeiten den ganzen Tag mit uns mit. Und wir haben 3 Söhne. Der Älteste geht zwar schon in die Arbeit, aber der hilft, wenn es die Zeit halt zulässt. Der Mittlere geht in die Schule noch, ist aber schon sehr brav auch, sehr interessiert auch an allem, hilft uns verkaufen, sind eigentlich immer da. Und auch der Kleinste hat schon seine Aufgaben und seine Pflichten. Also ich glaube, das wird der nächste Gemüsebauer dann bei uns.
Wie kann man sich einen Ablauf eines Tages bei dir vorstellen?
Der Tagesablauf ist eigentlich immer so, in der Früh und auf die Nacht ist es ein Stallgang, Milchkühe, da ist es zum Melcher, immer um dieselbe Zeit. Also die Kühe haben es nicht so gern, wenn man die Melkzeiten sehr groß verschiebt, also ist eigentlich der Tag fängt schon um dieselbe Zeit an. Was wichtig ist, einmal der Tag wird verschiedens geplant, je nachdem was für Jahreszeit halt auch ist, ob es zum Heumachen ist, ob die Früchte reif sind oder ob was zum Ernten ist oder zum Einsetzen. Aber was immer wichtig und immer zur selben Uhrzeit ist, ist das gemeinsame Mittagessen. Das ist bei uns total wichtig und da sitzen auch alle am Tisch, also wir essen gemeinsam. Die Schwiegerleute, die Kinder und wir.
Wunderschön.
Da gibt es einen gemeinsamen Mittagstisch. Das sind so die 3 Tageszeiten oder Uhrzeiten, wo eigentlich immer alle beieinander sind.
Super. Ich habe gesehen, ihr habt ein Händel, ihr habt Kühe und ich glaube, da ums Eck hinten habe ich dann noch was Kleines herumwieseln sehen. Was war denn da so rothaarig?
Wir haben immer 3 Schweindel selber. Wir dann Milch verarbeiten, Butter machen, butterieren und da kommt sehr viel Magermilch zusammen und auch Molke. Und diese Molke und diese Magermilch, die lieben unsere Schweindel. Wir haben 3 Schweindel. Und dieses Mal ist ein Liebling von unseren Kindern dabei. Wir haben ein Schweindel mit roten Haaren. Also es schaut wirklich lustig aus.
Es ist ein irisches Schweinchen, haben wir gesagt, gell?
Genau.
Für euch als Abhofladen, wie siehst du die Zukunft für kleine Händler?
Wir haben das Glück, dass wir sehr viele Stammkunden haben und sehr viel Kontakt zu unseren Kunden. Unsere Kunden sind schon fast wie, sehr viel kennt man sehr nahe, das sind schon mehr Freundschaften als wir Kunden allein. Wir sind an keiner Hauptverbindungsstraße, wir sind wirklich fernab von allem Getriebe.
Ja, aber wunderschön.
Wunderschön zwar, aber die Leute müssen wirklich extra zu uns herfahren und das ist schon ganz was Besonderes und wir sind uns dem schon sehr bewusst, dass die Leute wirklich extra zu uns herkommen und es ist ein schönes gemeinsames Miteinander. Aber wir sind sehr dankbar, dass die Leute so bewusst sind und wirklich sagen, wir fahren zu unseren Bauern und da holen wir uns unsere Produkte ab.
Gibt es bei euch in der Umgebung mehrere Hofläden? Gibt es da irgendwo, wo man sagen könnte, da gibt es Konkurrenzdenken oder existiert sowas da nicht?
Es ist so, dass wir vor über 30 Jahren angefangen haben, sicher überhaupt nirgendwo wer direkt vermarktet hat. Also da waren wir wirklich weit und breit die Einzigen. Die letzten Jahre gibt es eigentlich wieder vermehrt Bauernmärkte, einfach wieder Treffpunkte, sage ich jetzt mal, wo die Leute, gleichgesinnte Leute, die gern beim Bauern was kaufen oder Bioprodukte hätten, sie auch auf dem Markt wieder wo treffen. Und auch Bauern, die wieder angefangen haben zum direkt vermarkten, der eine mit Milch, der nächste mit Eier oder egal was er hat, aber man sieht schon, dass die Leute wieder ein bisschen auf diese kleine Strukturierung oder das Regionale auch ein bisschen anspringen wieder und schon wieder zurückkommen zu dem, was früher nach dem Krieg schon noch sehr üblich war, dass man zum Bauern gegangen ist und sein Zeug noch geholt hat.
Eure Kundschaft, ist das eher Kundschaft, die einen Teil bei euch kauft und einen Teil zum Beispiel im Supermarkt? Oder ist das schon ein Klientel, das hauptsächlich vom Bauern direkt kauft?
Wenn ich mir das ein bisschen so anschaue, dann haben wir ganz viele Leute, die wegen unserer Produkte kommen und vielleicht noch manche anderen Sachen auch mitnehmen, die natürlich auch in den Supermarkt gehen und Kosmetikartikel, sonstiges oder einmal wo ein Bioprodukt mitnehmen oder wir nicht offen haben zu der Zeit, wo hier gerade was ausgeht. Aber im Grunde haben wir sehr viele ganz treue Kunden, die dann einmal auf ein Ohr verzichtet, einen Tag mehr wart und weiß, am Freitag ist der Laden wieder offen. So lange hält das nur aus, aber dann kriegen sie wieder das, was sie will haben.
Den Laden, habt ihr den die ganze Woche offen oder wie ist das organisiert?
Es ist so, dass wir den Laden nur 3 Tage in der Woche offen haben. Am Freitagnachmittag und am Samstagvormittag und am Dienstag ganz kurz von 3:30 bis um 6:30. Hat sich daraus entwickelt, weil wir ja natürlich in der Landwirtschaft und gerade mit der Milchviehhaltung natürlich sehr eingeteilt haben mit Arbeit und auch mit Gemüse, was jetzt dann wieder losgeht. Und die Zeiteinteilung sehr gut ist bei uns, weil natürlich dann sehr viel für viel Leute zu bewältigen und zu bewerkstelligen ist.
Es ist ein Wahnsinn, also wirklich großen Respekt. Ich bin vorher durch den Hofladen geschlendert und habe dieses extrem köstliche Brot gesehen. Wie kommt es dazu? Ihr macht das alles selber, richtig?
Das Brot backen wir selber, und zwar schon von Anfang an. Das ist eins unserer Hauptprodukte. Also das Brot, das Getreide dazu, ein Dinkel und ein Roggen, der wächst auf unsere Felder. Und das Brot macht Maria schon seit 1986 und das liegt da immer noch in ihre Hände. Sie wiegt nicht mehr ab, sie braucht nichts messen, die klangt an Torga und weiß, der passt. Das ist für mich aber ein Phänomen, weil in der Menge, wenn ich da ein Brot backe und ich denke mir, jetzt schneide ich da einen Germ runter für so eine Menge, passt das nicht. Also da ist sehr viel Fingerspitzengefühl und sehr viel Liebe mit drin. Und es gibt voll viele verschiedene Brotsorten, vom Lorb bis zum Kleingebäck. Ich glaube, da findet sich jeder was.
Und es schaut so schön aus. Ich tat in jedes Brot am liebsten eine beißen, nur ich glaube, so viel kann ich dann gar nicht essen. Ihr habt ja zum Beispiel den Roggen und das selber. Habt ihr dann eine kleine Mühle oder wie kann ich mir das vorstellen, dass ihr da das Mehl dafür macht?
Wir haben eine kleine Mühle in der Bäckerei drüben stehen, da wird das Vollkornmehl selber runtergemahlen. Und da weiß ich natürlich ganz genau, wie frisch das ist und dass das nicht lang gelagert ist oder wo gestanden ist. Und da das Brotgewürz in der Bäckerei duftet es dann. Gell? Ja. Und wenn das frische Brot aus dem Ofen rauskommt. Jeder, der bei uns bei der Tür geht, sagt meistens das Erste, was er isst, mein Bauch riecht es immer so gut.
Das kann ich mir vorstellen. Das nächste Mal, wenn ihr Brot backt, musst du mir Bescheid geben. Dann komme ich auf jeden Fall vorbei, weil das muss ich erlebt haben.
Ja, gern.
Siehst du für kleine Händler und Abhofläden noch einen Handlungsbedarf, wo du sagst, das sind Sachen, die müssen sich noch verbessern?
Ich glaube, gerade so Kleinunternehmer oder so Ein-Personen-Unternehmer, wie es ich ja bin, oder ich als Hofladenbetreiberin, man ist meistens in irgendeiner Richtung sehr gut. Und so Werbesachen oder was Sachen, die man vielleicht auch noch nie so gelernt hat, steht man oft hinten an. Gerade Werbesachen, Homepages etc. Die Zeit ist schon sehr verplant tagsüber und am Abend denke ich mir dann oft auch, sollte ich das auch noch machen? Dann ist man vielleicht auch schon nicht mit ganzem Herzen bei der Sache, weil ich eigentlich viel lieber was mache oder was mache oder tue mit meinen Händen. Also ich glaube, in der Selbstbewerbung oder auch in der wie gut sind meine Produkte wirklich, das sagt mir andere Leute viel öfter, als was ich wirklich begreife, was wir herstellen oder machen. Also in der Werbung sehe ich oft auch bei anderen Unternehmen oder bei anderen Hoflädenbetreibern, dass man sie eigentlich selber noch viel besser bewerben dürfte.
Wenn du den Konsumenten draußen was sagen könntest, was darfst du ihnen am liebsten sagen?
was mir wirklich am Herzen liegt, wenn der Konsument wüsste, was er für eine Macht hat über dieses Lebensmittelregal, was da drin steht. Die Kaufentscheidung, nehme ich das oder das. Also das sagen wir auch unsere Kunden immer wieder. Ich bedanke mich fast, wie ein paar Mal, wenn wer kommt, bedanke ich mich wieder, weil er da gewesen ist, weil er zu den Öffnungszeiten kommt, wo wir offen haben. Weil er die einzige Entscheidungskraft ist, was bei uns gekauft wird oder was bei uns im Laden drin gibt. Und ich denke mir, wenn das die Leute viel mehr bewusst würde, was sie für eine Kauf- und für eine Machtentscheidung hätten, dann schaut es bei manchen vielleicht ganz anders aus. Oder es wäre das Angebot auch vielleicht anders.
Also, es ist so, die Nachfrage bestimmt den Markt. Und die Nachfrage sind die Konsumenten, was sie kaufen. Und da geht es gar nicht, also was mir manchmal vorkommt, gar nicht darum, was sie gerne kaufen würden, sondern es kommt im Endeffekt wirklich darauf an, was sie in ihr Zickerl reinlegen und für was sie bezahlen, weil nur nach dem wird sich gerichtet, nicht nach dem Idealismus.
Genau so ist es. Und was wir haben, was mir wirklich auffällt, die Kunden kommen dann oft zu mir und sagen, Katharina, bei dir ist es auch nicht teuriger, weil ich die Produkte von dir besser wertschätze, nichts wegschmeiße und alles verkoche und verwende.
Stimmt, genau. Wir haben vorher kurz darüber geredet, mit was die Leute alles reinkommen.
Die haben einen ganzen Korb voll Leergut mit. Die haben die einen Glasbehälter mit, Brotsackerl aus Stoff, einen Korb sowieso schon fürs Gemüse. Man macht keinen Mist nicht. Und dann sagen die Leute schon weit zu mir, seit ich bei euch einkaufen komme, habe ich fast keinen Mist mehr daheim. Ich stehe das Zeug, so wie ich es von dir heimtrage, in den Kühlschrank rein. Die haben die einen Tapperschüssel mit, das wascht es wieder aus. Und wenn es vom Geschirrspüler wieder sauber rauskommt, räumt es schon wieder in den Korb rein, weil dann vergisst es nicht zu mitnehmen.
Was in der Stadt jetzt modern ist, ist in Wirklichkeit am Land schon gang und gäbe.
Ganz viele Leute. Manche brauchen ein bisschen, bis sie umgestellt haben. Andere sind ganz überrascht, dass man bei uns das noch darf. Weil woanders das oft gar nicht erwünscht ist, dass man mit Sachen kommt. Bei uns nehmen wir einen Eierfächer 10-mal her, weil der hält das aus und dann schmeißt man erst weg. Mhm. Also man kann im Kleinen ganz viel Müll einsparen.
Was bedeutet für dich Regionalität?
Regionalität ist ein Zusammenhalten von Leuten, ein Weitervermitteln von Leuten, Freundschaften knüpfen, ist Identität, ist Heimat und es hat was mit Verwurzeltsein zu tun. Die Regionalität ist immer was von den Leuten, die da sind und das hat was mit Wurzeln zu tun. Und geht es mir gut, geht es denn neben mir gut. Mhm. Und gerade in der Landwirtschaft, wo wir so verwurzelt sind und so Traditionen leben und halten, ganz ein großer Zusammenhalt notwendig. Also die Traditionen und auch das ganze Vereinsleben läuft ganz viel über Landwirtschaft, wenn man das im ländlichen Raum so betrachtet.
Wenn du einkaufen gehst, wo gehst du hin?
Wenn ich einkaufen gehe, gehe ich nach Oberdrum und der Blick wandert natürlich auch immer ins Körperl von den anderen. Schaut sich ein bisschen das Einkaufsverhalten an von den anderen Leuten. Dann schauen wir natürlich auch die Regale an, was ist da drin, wo gelangen die Leute hin, warum gelangen die Leute da hin. Natürlich schaut man auch, wie riecht wer was ein, was ist in Augenhöhe, was nicht. Aber
ich habe das meiste eigentlich selber,
das
oder?
Das meiste haben wir selber, genau. Bis auf Hygienemittel oder auch wenn einmal ein Geburtstag ist, dass sich die Buben was anderes wünschen, dann schließe ich das auch nicht aus. Also wir sind keine Extremisten, die sagen, mir ist nur unser eigenes Zeug. Auch wenn man wo eingeladen ist, dann gibt es das, was es gibt. Also wir sind keine Extremisten, aber wir wissen schon, was wir an unserem Zeug haben.
Was haltest du von diesem ganzen Bio-Hype? Ist Bio so wichtig?
Wenn ich es als Landwirt betrachte, ja. Weil wir sind seit 1979 Biobetrieb. Wir haben die Landwirtschaft von unseren Schwiegereltern so übernommen. Und ich möchte es so intakt. Und das fängt nicht nur beim Wasser an, sondern ich schaue die Landschaft an, ich schaue unseren Obstbaum an, ich sehe die Kinder aufwachsen. Es ist nicht nur Wasserschutz, ich schaue die Viecher an, die haben einen Auslauf, die geht's gut, die kriegen kein manipuliertes Futter in irgendeiner Art und Weise, sondern die kriegen das Beste, was bei uns auf der Erde wächst. So wie es mir, so gut und so schön, wie es wir gekriegt haben, möchten es mir und unsere Kinder auch wieder weitergeben können. Mhm. Und das ist eine Lebenseinstellung, eine Grundeinstellung. Und ich weiß, ich habe gerade einen Körper, ich und meine ganze Familie, die koche was Gutes, die koche was Gesundes. Und ich glaube sehr wohl, dass man das gespürt und auch der Körper weiß. Bio ist eine Lebenseinstellung. Und eine Herzensangelegenheit eigentlich auch von uns alle miteinander.
Findest du oder glaubst du, es ist schwieriger, einen Biobetrieb zu führen als einen konventionellen Betrieb? Weil viele ja sagen, nein, ich stehe nicht auf Bio um, weil das ist zu schwierig, das ist zu aufwendig. Ist das ein Argument?
Ich glaube, dass man sich einfach viel beschäftigen muss mit seinem Grund, mit seinem Boden. In der Grünlandwirtschaft wird es wahrscheinlich einfacher sein, umzusteigen von konventionell auf Bio, als wenn im Getreidebau. Im Getreidebau wird es definitiv nicht so einfach sein. Also da muss man sich wirklich beschäftigen damit. Da hat man mit Unkrautdruck, mit Schädlingen etc. zu tun. Aber im Grünlandbau, ich sehe es bei meinem Mann, aber der steigt halt oft vom Traktor ab und schaut, was ist da unten los. Hat natürlich auch schon den Erfahrungsschatz von Schwiegervater, der schon so lange Biolandwirt ist. Auch. Und mein Mann ist halt auch einfach als kleiner Bursch schon immer mit dem aufgewachsen. Man ist halt sehr dem Boden nahe, weil genau da unten sehr viel passiert.
Ich schätze mal, die Kinder sind es bei euch gewohnt, so richtig früh aufzustehen, oder?
Es ist eigentlich nicht arg. Ich meine, es hat auch jeder seinen Stalldienst. Also es gibt ein Wochenendrad, sodass jeder mal frei hat. Es gingen immer zwei Personen in den Stall, aber das wechselt durch, sodass jeder mal sein freies, stallfreies Wochenende hat.
Wahnsinn! Habt ihr dann wirklich einen Plan, einen Familienplaner?
Ab Samstagnachmittag hat dann einer frei, der braucht dann Samstag auf Nacht und am Sonntag nicht in den Stall gehen. Gell? Also da geht eigentlich der Dienst dann am Montag wieder an.
Aber das ist auch schön, dass man das einfach wertschätzt, dass jeder auch seine Freizeit einfach kriegt.
Braucht man auf alle Fälle, weil so schön wie landwirtschaftliche Arbeit ist, es ist einfach viel. Von früh bis auf die Nacht und du bist immer da, weil die Kühe haben kein Verständnis, ob du Geburtstag hast oder ob gerade Weihnachten ist. Die wollen zur gleichen Zeit einer Futter und auch gemolken werden. Aber es ist einfach wichtig und auch im Hinblick auf die Zukunft für die Jugend, die wollen auch mal wo mit einer Landjugend mitfahren oder einen Ausflug machen mit den Freunden. Also es sind die Freiräume auch sehr wichtig und das geht halt in so einem Familienbetrieb, wo bei uns die Generationen so eng beieinander sind, doch sehr, sehr gut.
Ja, man sieht, dass das einfach wirklich geplant sein muss. Vor allem, ich würde es wahrscheinlich sonst auch gar nicht schaffen, zu viert, gell? Das ist eine Meisterleistung, die ich hier schaffe.
Ja, und es ist halt einfach nur, ich bin sehr dankbar, dass die Schwiegerleute noch so gefreut, weil die konnten ja auch sagen, so, wir sind jetzt in Pension, jetzt freut es uns nicht mehr, gell? Aber es liegt ja noch einfach auch so viel dran. Da ist so viel Herzblut mit dabei, gell? Und deswegen zählt man dann auch die Stunden oft nicht und auch die Kunden, die kommen. Da kommt so viel zurück, da ist so viel Herzlichkeit da, so viel Wertschätzung. Gell?
Aber die Maria ist die Herzlichkeit in Person. Ja. Du bist so herzlich empfangen, das ist so nett. Also ich habe es mit mir definitiv einen neuen Stammkunden.
Freut uns schön.
Da fahre ich einen Weg durchs Wäldchen herauf, war ja wirklich sehr idyllisch. Wäre es für euch jemals eine Option gewesen, am Markt Standerl irgendwo zu nehmen?
Wir sind vor 30 Jahren, wie das angefangen hat, mit den Märkten sogar am Markt gefahren, haben den auch wieder aufgebaut.
Wo?
In Hallein waren wir da. Mhm. Es war aber dann schon bald einmal die Frage, kauft man sich einen Kühlwagen oder schaut man, dass man am Betrieb bleibt und die Leute an den Bauernhof wieder näher bringt und sorgt. Ist uns dann ein Anliegen gewesen, dass die Leute wieder kommen, das schauen, dass sie sich Fragen trauen, dass man wirklich in den Stall zurück geht mit den Kindern, alles begreift, einmal Stallluft schnuppert und dann wieder da kommt und fragt, du, warum ist denn das so oder so? Mhm. Das ist uns halt voll das Anliegen gewesen, dass die Leute wieder zum Bauern kommen.
Mhm. Weil wir gerade über den Stall gesprochen haben, wir haben vorher ja eine kleine Tour gemacht und ich war fasziniert von eurem Stall mit den Kühen. Kannst du noch mal kurz erklären, warum euer Stall so besonders ist?
Also wir haben einen Kaltstall, heißt das. Der hat immer die Außentemperatur, hat Glasplatten oben auf dem Dach. Es schaut aus wie ein großer Wintergarten. Mhm. Es ist lichtdurchflutet, wir können die Tore auf und zu machen. Die haben einen ganz großen Auslauf. Die können sie in die Sonne auslegen, die können sie vom Regen waschen lassen, aber wir haben schon gesprochen, es gibt bei den Kühen wie bei den Leuten welche. Da sind welche dabei, die gängen immer raus und die anderen interessiert das überhaupt nicht.
Sind statt Stubenhocker, sind es Stubenkühe.
Genau so ist es, ja.
Aber sie können ja alle frei herumlaufen.
Die sind Jahr und Tag immer unterwegs. Es ist auch immer ganz ruhig, die haben voll viel Platz. Also da gibt es keine Rangeleien und keine Rangkämpfe groß nicht, weil einfach der Platz so großzügig bemessen ist, dass einfach kommen und gehen können, wie sie wollen. Es gibt einen großen Fressplatz, da wo man sich Tag und Nacht bedienen kann. Also die
für mich als Laie, also wir haben zwar auch eben bei mir in der Familie einen Hof gehabt und ich bin auch mit Kühen groß geworden, aber es waren 12 Kühe. Das ist schon eine andere Anzahl. Wie viele habt ihr?
So zwischen 40 und 45
haben wir. 40 und 45. Mhm. Für mich als Laie ist natürlich interessant, wenn jetzt euren Hofsieg und euren Stall und auf der anderen Seite aus dem Fernsehen oder sonst was ich sehe, die Kühe, die einfach in ihre Boxen drinnen stehen. Warum habt ihr sie freilaufend und warum haben das nicht andere auch? Wo ist da der Vor- oder Nachteil? Warum macht man das? Oder warum macht man es nicht?
Vielleicht ist bei manchen der Platz eine Frage. Oder auch, es stellt sich bei manchen die Frage, jetzt bin ich selber schon in einem Alter, da wo ich überlege, baue ich nur einen Stall oder nicht, tut die nächste Generation weiter. Weil die Investitionskosten sind enorm. Da muss man sich bewusst sein, wenn ich einen Stall baue, dann brauche ich wirklich wen von den Kindern, die sagen, ja Papa, ja Mama, ich will noch euch ein Bauer. Sonst braucht er mit 50 nicht mehr Stall bauen, weil das geht sich nicht mehr aus mit der Schuldenrückzahlung.
Mhm. Stimmt, bis jetzt war es einfach üblich, einen Kuhstall so zu bauen, dass jede Kuh seine Box hat.
Genau. Diese Freilaufhaltung ist, wir haben schon ganz bald auf einen Laufstall umgebaut. Der Schwiegervater sagt dabei, die Kühe haben vier Füße, die brauchen es zum Gehen. Wenn man die Kühe anschaut, einen Stall drin, die taugt es einfach nur. Man sieht die Zufriedenheit,
total. Die
regen sich nicht auf, und da wer durchschaut. Also die sind einfach
sehr entspannt und auch sehr gesellig.
Genau so schauen sie aus, ja.
Vorher, als wir durchgegangen sind, habe ich gesehen, bei den Kühen haben die in der Nase so ein kleines Plastikteil gehabt. Und da habe ich dich gefragt, was das ist. Magst du das noch einmal erklären?
Es schaut aus wie ein Nasenpiercing bei den Kälbern.
Ja.
Ne, mit ein paar Pixel dran. Also,
es ist eine Klammer eigentlich, oder?
Genau, also das klemmt man nur bei der Nase rein. Es ist nicht gestochen und gar nichts. Es gibt, wenn ihnen langweilig ist, dass halt auch wir kleine Kinder auf ein Plätzchen kommen und dann besäugen sie sich gegenseitig und würden auch einen Schaden am Alter von der Kuh verursachen. Deswegen kriegen sie so eine kleine Klammer rein, das ist wie ein Piercing, so sage ich jetzt einmal. Mhm. Und wenn die ein anderes Kälberl oder eine andere Kuh besäugen würde, dann piekst es die einfach. Das ist aus Plastik, das macht jetzt keine Wunden oder sonst was, sondern es piekst einfach unangenehm und dann geht die andere. Also es ist ein schutzscharfes Alter dann für die Zukunft gesehen.
Was wird passieren, wenn jetzt dieses Alter beschädigt werden würde? Oder was ist bisher gewesen, bevor ihr diese Piercings, wenn man sie so nennen, gehabt habt?
Es gibt Kälber, die machen das nie, weil sie auf die Idee nicht kommen oder weil sie sich mit etwas anderes beschäftigen. Und dann gibt es welche, wo man einfach wirklich schauen muss. Also auf die Zukunft gesehen ist dann so, dass man einfach bei der Kuh wirklich schauen muss, dass die keine Altersschäden nicht hat. Also es kann schon vorkommen, dass die auf dem vierten Sitzen dann zum Beispiel keine Milch mehr gibt. Mhm. Und es ist einfach dann wirklich, wenn man melken geht und man steckt die vier Sitzen an, es ist nicht praktisch, wenn auf der vierten Sitze das Melkgeschirr hängt und es kommt gar keine Milch nicht.
Stimmt, also auf der einen Seite für die Milchproduktion natürlich zum Anschließen an die Melkmaschine schwierig, genau. Aber dann auch für die Kälber.
Milchmenge würde sich jetzt vielleicht wahrscheinlich gar nicht groß verändern, aber es ist aber nicht gesagt, wenn nur drei Zitzen an drei Zitzen an Milch kommt, ob das dann für die Zukunft so bleibt oder ob dann nur eine wegfällt. Gell? Also dann wird es wirklich schwierig dann für die Kuh zu bleiben. Was uns halt immer so wichtig ist, und wir sehen das, dass das bei uns immer wieder angenommen wird, wir haben jetzt, die Tische stehen jetzt draußen auf der Terrasse. Wir haben im Laden drin für normale Tischel stehen mit Sessel. Wir freuen uns immer wieder über die Kundinnen, über die Konsumenten, die kommen und sie fragen dran. Wenn man sie besser kennt, hat man oft diese Hemmschwelle nicht mehr. Ich sage aber, kommt und fragt. Man hat vielleicht den Fehler gemacht, die letzten 20, 30 Jahre, dass man keinen mehr reinschauen hat lassen. Und es gibt keine Geheimnisse. Wir sind froh, wenn die Konsumenten interessiert sind, wenn die Leute wieder kommen und fragen, warum machst du das so oder so, warum ist das so? Mhm. Sonst hat man nur Vorurteile. Ja. Wenn man kommen kann und fragt oder sieht, wie das ist, dann gibt es keine Vorurteile nicht. Und man kann sich was ausreden, man kann sagen, ah, darum ist das so, jetzt erklärt sich das für mich. Fragt's. Kommt's und fragt's.
Also, Kommunikation ist das
genau
Wort.
So ist es. Genau so ist es. Es freut mich immer wieder, wenn wer kommt und fragt, weil das ist ein Zeichen von Vertrauen. Ob es jetzt ums Kochen geht, ob es um die Farbe von den Hühnereiern geht, ob mich wer fragt, wie viel Milch jetzt die Kuh gibt. Also wir haben schon sehr viele verschiedene Fragen gehabt, die für uns ländliche Bevölkerung sehr selbstverständlich sind, aber einfach nicht mehr wirklich kommuniziert worden sind oder halt auch nur mal die Oma was.
Mhm. Macht sie eigentlich auch Kurse oder sowas hier im Hof?
Haben wir immer wieder Veranstaltungen auch. Maria macht spezielle Essigkurse. Wir machen sehr viele verschiedene Essige selber aus unserer Obstschauanlage.
Ihr macht die Essige selber, hast du gesagt.
Genau, wir machen die Essige selber. Wir haben viele verschiedene Apfelbäume in unserem Obstschaugarten. Gibt es mit Kräutern angesetzt, mit Rosenblüten, mit Josterbeeren, mit Brombeeren.
Josterbeeren? Was sind Josterbeeren?
Wir haben eine Josterbeerhecke in unserem Obstgarten. Der Josterbeere ist eine natürliche Kreuzung zwischen der schwarzen Ribisel und der Stochebeer.
Aha.
Hat total viel Vitamin C und wir machen von dem Soft, Marmelade und eben auch einen Josterbeeressig.
Okay, ich weiß, was ich mir danach gleich mitnehme. Es gibt was, was ich nicht kenne. Super.
Yeah. Schmeckt total fruchtig und voll gut, auch über Salat etc. Also Essige, glaube ich, gibt es momentan 14 verschiedene Sorten bei uns im
Wahnsinn.
Laden. Vom Bärlauch bis zur Hollerblüte. Also Essig hat die Eigenschaft, dass Geschmäcker von Blüten und Kräutern total gut aufnimmt.
Habt ihr da aber noch irgendwie eine alte Essigmutter? Nehmt ihr da allem dasselbe her?
Wir haben verschiedene Fässer eben angesetzt mit verschiedenen Essigen und da, wie du sagst, Essigmutter kennen schon gar nicht mehr so viele Leute. Da ist auf jedem Fassel, wo der Essig drin ist, wirklich eine Essigmutter drauf.
Und die gibt es dann immer wieder ins nächste Fassel rein?
Genau, da beimpft man wieder sozusagen.
Ich sehe schon, ja, ich interessiere mich natürlich auch für Essig.
Ja.
Ich komme aus Südtirol und ich bin mit meinem Vater auch oft nach Mardena gefahren, Aceto Balsamico.
Mhm.
Und deswegen habe ich mich für das Album sehr interessiert und ich liebe Essig. Deswegen werde ich auf jeden Fall eine mitnehmen. Aber wahrscheinlich werde ich mal bei euch vorbeikommen und da werden wir mal ganz gesondert über Essig reden. Ich glaube, ich habe meine Fachfrau gefunden.
Und da macht Maria in dem Raum da drinnen, wo wir jetzt sitzen, ganz gern einen Essig-Vortrag. Kann man sich anmelden, dauert 2 bis 3 Stunden, meistens in einem Samstagvormittag, wo man alles über Essig lernt von...
Das ist für mich gemacht.
Wie man ansetzt, wie man verwendet, was man früher mit dem gemacht hat. Wie wir den im Stall einsetzen, weil der ist ja ein Saubermacher, der dort hygienisieren. Also wenn wir im Stall mit Essig gehen, dann steigen schon da die Kühe und halten den Kopf her. Mein Mann sprüht das meistens dann verdünnt. Die lieben das.
Die lieben das.
Die lieben das.
Wahnsinn.
Apfelessig ist wirklich...
Das ist echt cool.
Ja.
Die Essigkühe.
Essig ist wirklich ein Heilmittel. Früher hat da jeder Bauer hat sein Essigfassel gehabt. Gell? Mhm. Also ohne Essig, du hast ihn zum Putzen hergenommen, du hast die Essigbatscherl für die Kinder, das ist vielleicht noch ein bisschen überblieben von der alten Kräuterheilkunde und von den Haushaltsmitteln noch. Aber
vielleicht kannst du eh gleich kurz erklären, was eine Essigmutter ist. Also ganz kurz angeschnitten einfach, wie ihr das macht.
Wie die ausschaut. Also die Essigmutter entsteht an der Oberfläche vom Essigfassel, schaut aus fast als wie eine Qualle, oder wie ich sage, schwimmt oben auf und ist eben dieses Essigbakterium, ist ein bisschen zu Gelee-artig. Ja, wie eine Qualle schaut es aus. Mein Schlatzig dann auch, genau. Ist aber ein Zeichen von einem echten, unpasteurisierten Essig. Gell? Und von dieser Essigmutter kann man sich dann wieder ein Stück Lober da und kann man sich durchaus irgendein Most oder ein Traubensoft oder ein Wein, der vielleicht nicht gut gewesen ist, wieder ansetzen. Da kommt die Essigmutter rein.
Mhm.
Und mit viel Zeit und Liebe, weil es dauert nämlich wirklich bis zu einem Jahr, bis bei unser Essig fertig ist. Ob wir wieder umrühren, ob wir wieder schauen, wie geht es einem denn, ist eine Essigmutter drauf geworden, ist die größer geworden, passt die Temperatur, der mag es warm.
Aber das vergärt dann, oder?
Der Zucker vergärt dann zu Essigsäure, genau. Bis zu einem Jahr dauert das bei uns. Wir haben da ganz eine natürliche Essigbereitung. Die modernen, schnellen Verfahren hängen alle Pumpen rein, geht viel schneller, ist beschleunigte Essigverarbeitung. Kommt Sauerstoff rein, wird auch immer wieder gerührt.
Und dann geht es schneller, oder?
Geht viel schneller dann, genau. Aber wir haben da einfach eine ganz alte bäuerliche Essigbereitung. Wie sie es immer gemacht haben, so machen wir das heute noch.
Qualität braucht Zeit.
Genau so ist es. Genau so ist es.
Alles Gute kommt mit der Zeit.
Ja.
Und mit viel Liebe.
Und mit viel Liebe, genau. Und halt auch Bevorratung über dementsprechende. Wir pressen den Saft dazu selber. Und da weißt du schon, weil wenn ein Jahr dabei ist, wo narrisch viele Äpfel haben, dass meistens dann ein Jahr oder zwei draufkommen, da wo wenig bis gar nichts dran ist. Also man lernt, Haus zu halten.
Ja, vor allem, du machst das ja auch schon lange, da ist wirklich viel Erfahrung dabei.
Ja.
Und du hast die Maria, die ist die Erfahrung in Person.
Ja, genau.
So herzlich. Oh, ich will bei euch einziehen. ich habe euch, ihr macht ja sogar einen Schnaps. Also ich muss wirklich sagen, ihr macht, glaube ich, alles, was mir einfallen würde, was man produzieren kann, gibt es bei euch ja fast. Wer macht bei euch einen Schnaps?
Einen Schnaps machen die Männer. Da gibt es ganz klare Trennungen. Die Männer machen einen Schnaps und die Frauen machen die süßen Liköre. Aber es gibt halt Schnaps von den Früchten, die bei uns da wachsen. Manchmal fragt wer nach einem Rindschnaps und ist ganz enttäuscht, weil es bei uns keinen Rindschnaps gibt, aber es wachsen einfach keine Marin bei uns.
Egal, was du tust, warum nein?
Und die 10 Marin, die bei uns am Baum, also am Spalierbaum dran sind, die werden gegessen.
Ja.
Also Zwetschgen, Birnen, Äpfel, Kirschen, wenn es ein gutes Jahr gibt, haben wir auch schon mal was gebrannt, weil so viel dran waren. Vielleicht der nächste Versuch geht in Richtung Justerbeere. Haben wir aber noch keine Erfahrungswerte. Ob wir Justerbeeren brennen können oder nicht, müssen wir erst probieren.
Mhm.
Ja. Du sagst mir das nächste Mal, wenn es Zeit hast, du rufst die anderen, unsere Männer wieder was brennen.
Ich muss wirklich sagen, ich glaube, ich komme zu euch als Praktikant.
Genau.
Wirklich, ich komme einfach und bleibe dann einfach da und mache bei euch den Urlaub. Aber ich habe es gesagt, ihr habt auch immer viele Praktikanten. Also ihr unterstützt auch den Nachwuchs. Das finde ich ganz super.
Genau. Wir sind ein Ausbildungsbetrieb. Das heißt, über die Sommermonate haben wir meistens ein paar Monate Hirndl da. Habe ich schon letztes Jahr im Herbst zugesagt für wem. Also die kümmern sich sehr bald, dass sie einen Betrieb kriegen. Wird meistens schon weitergesagt von den Dirndln oder auch von den Burmen, du kannst dich melden. Oder es ist interessant, weil es einfach so viele verschiedene Dinge bei uns gibt. Gell? Du machst nicht jetzt 6 Wochen lang das Gleiche, sondern du kriegst halt einfach wirklich vom Stall bis zum Gemüse, vom Obst bis in der Küche, von der Direktvermarktung bis, ja, es ist sehr vielseitig und ein bisschen Getreidebau haben wir mit dabei. Ich glaube, das ist sehr interessant ist für die
Was war, als du ein Kind warst, was war eigentlich dein Traumberuf? Was wolltest du als Kind immer werden?
Was ich werden wollte, konnte ich eigentlich gar nicht sagen, aber was ich nicht werden wollte, habe ich gewusst. Ich komme aus einer landwirtschaftlichen Familie und ich habe mir damals eingebildet, ich bin ja keine Bäuerin. Und dann habe ich meinen Mann kennengelernt und die Direktvermarktung. Ich komme schon seit über 20 Jahren schon, also vor über 20 Jahren, da waren wir noch gar nicht verheiratet, habe ich schon beim Verkaufen mitgeholfen. Und das hat mir so Spaß gemacht und das mit den Leuten und das der Kontakt zu den Leuten und das daheim sein und trotzdem Kontakt zu wem haben. Du bist gar nicht weggefahren. Das war ja, ich habe ja nur Ärger am Land gewohnt. Also du hast wirklich nur wen getroffen, wenn du weggefahren bist. Und das hat mir so Spaß gemacht, dass ich mir gar nichts anderes nicht mehr vorstellen konnte heute. Ich habe ursprünglich einen kaufmännischen Beruf gelernt. Mhm. Wenn man heute sagen müsste, die muss mir jetzt eine ganze Woche in der Büro reinsitzen, ich glaube, ich war total unglücklich.
Hey, hallo! Danke fürs Zuhören bis zum Ende und dafür, dass du mein Herzensprojekt, das Blogbuch einer Reise und Taste Austria unterstützt. Ich wünsche dir einen wunderschönen Abend, Morgen oder einfach einen wunderschönen Tag für dich und für deine Familie. Wir hören ganz bald voneinander. Alles Liebe, Melanie.